Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Bevor ich den Predigttext lese, möchte ich gerne meine Grüße loswerden. Ich werde allmählich älter und vergesse dann schon mal was. Darum gleich vorweg. Herzliche Grüße von unserem Herrn Rektor, Pfarrer Dr. Hahn, das ist mein Nachfolger, und von unserer Oberin, Diakonisse Gisela Steib, und natürlich auch vom Hensoldshöher Gemeinschaftsverband, nämlich dem Vorstand. So, jetzt habe ich alles abgeliefert. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen, dass Sie gegrüßt werden. Das ist gut biblisch. Das steht in der Bibel immer in den Briefen drin. Hat da jemand was gesagt? Nee, nee. Hier sagt man doch nichts, außer mir jetzt. Hoffe ich jedenfalls, dass ich da keine Schwierigkeiten kriege. Also ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Auch das muss ich vorher losbringen. Nämlich eine Karte, auf der ein Bibelwort steht. Das ist zugleich auch raffinierte Taktik. Wenn Ihnen langweilig wird, dann können Sie die Karte zur Hand nehmen und gucken und sich Gedanken machen, warum die wohl so gemahlen worden ist von der Schwester Ruth Meister. Frau Klötzing, Sie sind jetzt die ich am besten kenne im Augenblick. Darf ich Sie bitten, dass Sie in irgendeiner Form, dass Sie Der Text für die jetzige Predigt steht im Hebräerbrief am Anfang des 12. Kapitels. Da werden die Gaben in der Gemeinde erkennbar, nicht? Die Gabe des Austeilens, die Gabe des Annehmens. Was habe ich jetzt davon? Jetzt sind sie alle abgelenkt. Also da kann ich noch sagen, also einen herzlichen Glückwunsch an die Musik. Ich habe jahrzehntelang das Lied, das wir vorhin gesungen haben, 97, noch nie so gesungen. Außer wenn ich es mal selber am Klavier gespielt habe. Weil das, die ausgesungene Melodie, die geht ganz anders. Wissen Sie das? Sie haben nach Noten gespielt, das war Ihr Pech. Da sind die nämlich alle nicht mitgekommen, weil die das Lied kennen, singen das an einer Stelle immer ganz langsam, was gar nicht in den Noten steht. Aber so ist das eben mit den ausgesungenen Liedern. Also spreche ich Ihnen meine hohe Anerkennung aus. So, ich hoffe, Sie haben sich jetzt verteilt. Also, der Predigttext Hebräer 12, 1 bis 3. Da schreibt der Apostel, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, anklebt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Soweit dieser Abschnitt. Das Thema soll heißen, das ist mir alles so aufgetragen worden, also das habe ich mir nicht ausgedacht, Mut zum Glauben. Ja, braucht man sowas denn? Spontan sind mir manche Gespräche eingefallen, in denen das dann ungefähr so ging: Du hast ja bloß keinen Mut zu denken, darum glaubst du. Du bist zu feige, dich den Realitäten dieser Welt zu stellen, und darum flüchtest du in irgendeinen Bezirk, in dem du nicht mehr angefochten werden kannst. Das war ein bisschen schon her, aber heute gibt's ganz ähnliche Gedanken und Meinungen. Braucht man Mut zum Glauben? Ist das nicht was für die Schwachen, die es nötig haben? Glauben, Bibel, das ist was für Kinder und alte Leute. Meistens wird dann Omas gesagt, weiß nicht warum, aber das, ja. Stimmt das? Ich glaube, es stimmt nicht, sondern man braucht wirklich Mut, diesen Weg, den Weg der Bibel, den Weg mit Jesus zu gehen. Welcher Mut gehört dazu, sich einzugestehen, dass man Jesus braucht? Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen mit im Leben. Wenn es aber die einzige dieser Art bleibt, ist es irgendwie schlecht. Immer wieder neu sind solche Entscheidungen fällig. In anderer Weise, aber immer in der gleichen Richtung. Ich brauche Mut, um das zu tun, was mir dieser Herr sagt, was mir sein Wort sagt. Und wir müssten wirklich blind sein, fast hätte ich gesagt, oder blöd, wenn wir nicht merken, was das kostet, nicht selten. Manchmal ist es ganz einfach, aber oft genug kostet es wirklich etwas. Mut zum Glauben. Wenn wir irgendwelche besonderen Erfahrungen machen, besonders schöne Erfahrungen, ermutigende Erfahrungen, dann fällt es leicht. Aber Sie wissen, dass das Leben nicht nur aus Höhepunkten und Highlights, heißt das ja heute, besteht, sondern es gibt auch noch sowas wie einen Alltag, auch einen Alltag des Glaubens. Und ich glaube, dass die Abnutzungserscheinungen da viel stärker sind als in den Kämpfen des Lebens. Auch die können einem zusetzen. Und, wie wir so sagen, einen fertig machen. Also, Mut zum Glauben, das war so das, was mir dann einfiel, als erstes. Aber dann fiel mir auch ein, dass in den Jahren meines Dienstes, also ich war 21 Jahre Rektor, ja, dass in den Jahren meines Dienstes immer wieder ich einen Satz gehört habe: Wir brauchen eine ermutigende Botschaft. Also nicht nur jetzt 2, 3, 5 Jahre, sondern das 20, 30 Jahre. Also fast immer hörte ich diesen Satz sinngemäß oder direkt, wörtlich. Warum? Anscheinend ist es nötig. Eine ermutigende Botschaft, Klammer auf, nicht selten war das verbunden mit einer mehr oder minder direkten Kritik an dem, was ich verkündigt habe. Aha. Dann hielt man also, das ist der Umkehrschluss, das, was ich da versuchte, vom Wort Gottes her zu sagen, nicht für ermutigend. Ihr lieben Leute, wenn wir eine ermutigende Botschaft so verstehen, dass sie uns bestätigt, dass sie uns hebt in dem, wie wir sind, dann sind wir schief gewickelt. Das Wort Gottes ist in dieser Hinsicht nicht ermutigend. Bleib, wie du bist schon in Ordnung. Na, sagt natürlich keiner sowas, aber das erwarten wir, das wünschen wir uns. Nein, der Herr Jesus hat die unangenehme Eigenschaft, die Menschen, die mit ihm gehen und mit ihm leben, direkt anzusprechen, ehrlich anzusprechen und sie aufmerksam zu machen, wo Dinge für sie hinderlich sind. Und da sind wir mittendrin in dem Abschnitt, den ich verlesen habe. Mut zum Glauben, Jawohl. Was gehört dazu? Welche Ermutigung können wir aus diesem Abschnitt hören? Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Einladung zum Glauben, Einladung mutig zu glauben, nicht nur in den Schönwetterperioden, sondern auch dann, wenn es mal dick kommt. Das finden wir nur in der Bibel. Und eigentlich müsste man das ganze Kapitel 11 vorweg lesen. Also ein erster Hinweis, wenn Sie mit dem Glauben nicht klarkommen, Schwierigkeiten haben oder meinen, das kann doch so nicht wahr sein, lesen Sie mal langsam Kapitel 11. Das ist sozusagen die Ahnengalerie der Glaubenden. Jedes anständige Schloss hat eine Ahnengalerie mit mehr oder minder schönen oder scheußlichen Bildern. In Öl oder so, groß oder klein, gibt es ganz interessante Sachen. Wir haben eine nicht in Öl gemalte Ahnengalerie. Die geht von, ich hätte beinahe gesagt, von Adam und Eva an, von Abel bis in die Gegenwart. Leute, die es gewagt haben, das ernst zu nehmen, was Jesus sagt, was sein Wort uns sagt. Und die ganz erhebliche Schwierigkeiten in Kauf nehmen mussten, das wird da alles ja haarklein erklärt. Und die gemerkt haben, es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Das sind ermutigende Beispiele, Ahnengalerie des Glaubens. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, bin da eingeschlossen, immer staunen über das, was die großen Leute im Reich Gottes, was die, die so unsere Väter und Mütter im geistlichen Leben sind, was die alles zustande gebracht haben. Und übersehen dabei oft, dass die einen Weg gegangen sind. Wir sehen meistens das Ergebnis, sehen aber nicht, auf welchem Weg dieses Ergebnis erreicht wurde. Mut zum Glauben hat etwas damit zu tun, dass wir einen Weg gehen müssen, nicht in dem Sinne des Zwanges, sondern einer inneren Notwendigkeit, und dass dieser Weg gepflastert ist mit erheblichen Schwierigkeiten. Wie gut, dass wir das alles nicht vorher schon sehen, sonst würden wir gar nicht erst anfangen. Aber so ist es immer gewesen, so wird es bleiben. Ohne Schwierigkeiten geht es nicht. Und das ist vielen irgendwie doch nicht so leicht zugänglich. Natürlich ist das nicht natürlich zugänglich. Das liegt an sich. Wir möchten eigentlich gerne so die großen Glaubenserfahrungen machen. Aber möchten wir auch den Preis bezahlen dafür? Sehen Sie, das ist der Hintergrund so ein bisschen. Dieser Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der weiß, wie wir Menschen sind. Er kennt sein eigenes Herz und das seiner Geschwister. Und darum knüpft er an diese Galerie der Glaubenszeugen an. Darum auch wir. Darum auch wir. Weil wir solche Glaubensvorbilder haben. Und nun wird er ganz praktisch. Und dann kommen lauter Aufforderungen, also konkrete Hinweise, was dazugehört, was uns helfen kann, dass wir zum Beispiel nicht müde werden. Müde wird jeder. Außer die jungen Leute, die werden abends erst richtig munter, habe ich mal gehört. So um 10 Uhr geht bei denen der Tag allmählich, also 22 Uhr oder so später geht der Tag an. Also da sinke ich unweigerlich ins Bett, jedenfalls so allmählich. Wir werden alle müde. Wir haben alle unsere Kämpfe und Probleme. Und das ist nicht außergewöhnlich, denken wir oft. Und werden dann irre, leicht jedenfalls, kommen ins Fragen und Grübeln. Das zieht uns runter. Das lähmt unsere Kraft. Das verstrickt uns in negative Gedanken und oft gleichen die dann einer Spirale nach unten. Schaut auf die Glaubenszeugen, wie die mit diesen Situationen fertig geworden sind. Das ist nicht außergewöhnlich, das ist ja im Paket mit inbegriffen, wenn ich Ja sage zu Jesus. Was hilft? Das Erste, was der Apostel als ganz konkrete Hilfestellung sagt, was mir neu Mut zum Glauben verschaffen kann, oder zumindest ein Baustein ist, der dazugehört, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Ablegen, was beschwert. Und dazu die Sünde, die uns ständig umstrickt. Das ist so ein ganz kurzer Satz, aber was steckt da drin? Ist Ihnen das bewusst, dass die Sünde Sie umstrickt? Dass sie uns anklebt? Ich muss sie gar nicht erst suchen. Die findet mich immer, die ist immer da. Ablegen, was mich zurückhält, klare Schritte zu gehen. Unser Sohn hat mal beim Hans-Peter Reuer eine Weile mitgeholfen bei den Kursen, die er macht für junge Leute, so in Richtung Erlebnispädagogik und zugleich auch Glaubenskurs. Und dann hat er erzählt, dass die erste Bergtour gemacht haben. Dem wurde nichts gesagt, außer worum es so ging. Und dann haben die ihre Rucksäcke gepackt, wie man sie halt so packt, haben sie alles Mögliche mitgenommen. Und dann stiegen sie da Richtung Dachstein auf. Und das dauert nicht allzu lange, da kam die ganz schön ans Schwitzen, ans Stöhnen. Und er erzählt dann so nett, wie er dann einigen jungen Damen oder jedenfalls so einigen jungen Leuten helfen musste, deren Rucksäcke, die schafften es einfach nicht mehr, weil so viel drin hatten. Was haben die alles mitgeschleppt? Ich weiß es nicht. Und dann hat er so nett erzählt, als sie dann wieder loszogen, es wurde nichts gesagt. Es wurde bloß von der Bibel her einiges erklärt. Da wurden die Rucksäcke schon völlig anders gepackt. Verständlich? Ablegen, was uns beschwert. Oh, ihr lieben Leute, ich könnte jetzt die Zeit füllen und könnte darüber sprechen, was Glaubensgeschwister alles mitschleppen. Da gibt es Lasten, unbereinigte Dinge, von vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Das ist schon so lange her, dass eigentlich keiner mehr so richtig weiß, wie das damals zustande kam. Und das legt sich wie Mehltau über eine Gemeinschaft, über eine Gemeinde. Da schleppt man Verletzungen mit, irgendwas hat mir einmal einer getan. Für mich ist das so ein Bild, das mir zum Verstehen hilft. Diese Dinge sind so ein Anknüpfungspunkt für den Feind. Wenn ich jetzt Schritte machen will, dann zieht er an den Strick und schon geht es nicht mehr vorwärts. Verstehen Sie das Bild? Das ist mein Bild für diese Sache. Verletzungen, Enttäuschungen. Man wird nicht fertig damit, dass man im Leben bestimmte Dinge nicht erreichen konnte. Menschen haben vielleicht dazu beigetragen, dass es nicht klappte. Unrecht, das mir getan wurde. Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich glaube, es gibt sogar auch Groll gegen Gott und seine Führung, gegen unseren Herrn. Aber das ist schon sehr tief verborgen, das guckt man nicht so gerne an, weil ich will ja eigentlich glauben. Ich will ja eigentlich ihn gut finden und was er tut. Aber mein Herz kann ich nicht kommandieren. Das schlägt seinen eigenen Takt. Ablegen, was uns umstrickt. Was uns zurückhält, was schleppe ich für Lasten mit? Muss Dinge loslassen, mein Leben tagelang, die mich hindern auf dem Weg. Das müssen nicht Sünden sein, die auch und die zuallererst. Aber auch Dinge, die an sich gar nicht schlecht sind, aber hinderlich für mich, weil sie mich Zeit kosten, Kraft kosten. Ich weiß ja nicht, wie das hier zuging, als gebaut wurde. Man sagt ja, entweder die Gemeinschaft findet zusammen oder sie zerbricht, wenn sie baut. was da alles so gestritten wurde, warum? Zum Glück kenne ich sie ja zum großen Teil nicht, kann das also unbelastet sagen. Wie viel Kraft wird gebunden, indem man sich Gedanken macht über an sich unwichtige dritt-, viert-, fünftrangige Sachen, die aber dann ganz nach vorne gezogen werden in diesem Augenblick. Und letzten Endes geht es um ganz was anderes. Da geht es um Rechthaberei, da geht es um Empfindlichkeit. Der größte Teil meines Dienstes im Verband, nicht der größte, aber jedenfalls ein ziemlich großer Teil, ging drauf, Streitigkeiten zu schlichten, zur Versöhnung zu helfen oder sowas. Das darf doch nicht sein im Reich Gottes, das gibt's doch nicht. Nachfolger Jesu, die reinsten Streithammel? Nö, das sind alles Leute, die sich ernsthaft bemühen, hinter Jesus herzugehen und es ihm recht zu machen. Ja, ja. Aber warum gibt's denn so viel Streitereien? Warum gibt's so große Empfindlichkeit? Mein erster Besuch in der Bogenstraße liegt, was weiß ich, 30 Jahre zurück oder so. Und da erzählte mir eine gewisse Schwester ein Beispiel, das habe ich nie vergessen, das ist schon lange her, die Leute sind alle gestorben zum Glück. Da hinten vor der Wand, der Trennwand, saß immer eine Frau auf dem Stuhl. Und dann hat jemand, der das nicht wusste, sich da einfach hingesetzt. Was passierte? Die kam nie wieder. Also nicht die, die sich da verkehrterweise hingesetzt hat, sondern die, ja, sie lachen darüber, wie gut, dass das nicht ihr Problem ist. Oder fühlen sie sich ertappt? Ich weiß es ja nicht. Das ist die raue Wirklichkeit. Und schauen Sie, mit so einem Blödsinn, ja, beschäftigen wir uns und um uns herum gehen Menschen verloren, um das jetzt mal krass zu sagen. Die Sünde, die uns ständig umstrickt, das ist nicht nur eine theoretische Geschichte, sondern sie ist da. Und glauben Sie mir, Sie müssen nicht suchen, Sie müssen nicht, was weiß ich da, für Geschichten machen, um da hinterzukommen. Sie brauchen, das ist aber gefährlich, Sie brauchen bloß zu beten, Herr, zeig mir, was mir anklebt. Vielleicht reicht es auch, wenn Sie Ihre Frau, Ihren Mann fragen, die wird auch schon einiges wissen, oder die Kinder oder sowas, nicht? Die, naja. Ablegen. Ablegen, was uns hindert. Wie viel Not haben Menschen mit den Gedanken, die in ihnen kreisen, die sie sich machen? Was sie sich so zusammendenken, was andere Leute denken, kennen Sie das? Ich kenne da was von. Und 90% von dem, was ich denke, was andere denken, ist ein Schmarrn. Also jedenfalls, also es gibt ja so schöne Beispiele, die man im Laufe des Lebens sammelt. Ich weiß genau, was Sie jetzt denken, sagt mir jemand in einer bestimmten Gesprächssituation. Es war ein weibliches Wesen, meine ich. Sag ich, so? Dann sagen Sie mir mal. War natürlich total daneben, nicht? Also die Leute haben schon immer gewusst, was ich denke, wenn ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe. Und wir als Leitung des Mutterhauses haben uns gewundert, was wir angeblich entschieden hatten, wo wir noch nicht mal drüber gesprochen hatten. Ja. Lasst uns ablegen. Und das ist eine Übung im ganzen Leben, immer wieder neu. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass es mal irgendwann vorkommen könnte, dass es nichts mehr abzulegen gäbe. Diese Angst ist unbegründet. Erst im Himmel wird es besser werden. Aber das ist eine Übung. In dem Maße, wie ich ablege, Sünde bereinige, mich verabschiede von unnützen Gedanken, in die ich mich so verwickele, und dadurch bauen sich dann Vorurteile auf, dadurch werden Beziehungen belastet und vergiftet. Kein Mensch weiß warum. Nur weil ich da meine Gedanken mache und ich frage, was denkt der andere wirklich beispielsweise, ne? Wenn ich das übe, wird es mir leichter, hinter Jesus herzugehen. Ich lege Ballast ab. Und leider sind wir so töricht, und denken, das geht nicht, das kann ich nicht. Ich gehöre zu der Sippe der Jäger und Sammler. Ich kann kein bedrucktes Papier so leicht forttun. Meine Frau weiß das, sie sagt mir immer, ich soll meine Bücher wieder wegtun. Naja, ich will jetzt hier keine, die sitzt da, deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Denn hinterher gibt's Nachbesprechungen im Auto. Verstehen Sie das Bild? Da sammeln sich dann die Sachen an. Mein Vater war auch von der Sorte. Und wir haben noch seinen ganzen Buchbestand im Keller und müssen das jetzt allmählich auflesen. Dann verstehen Sie den Hintergrund, ne? Unsere Kinder haben vielleicht auch was geerbt. Also es ist nicht ganz einfach. Aber es muss entrümpelt werden. Und glauben Sie es, das ist ein Wunder, wenn ein Mensch dazu bereit wird. Leider oft genug erst unter einem gewissen Druck. Die Notwendigkeit des Ablegens sehe ich theoretisch relativ leicht ein, aber bei den konkreten Fragen, da wird es sehr schwierig, meine Erfahrung. Lasst uns ablegen. Und das ständig. Und dann lasst uns laufen. Ich staune, was in Deutschland gelaufen wird. Jetzt meine ich richtig, nicht? Morgens zur Gottesdienstzeit rennen die Leute überall rum und abends rennen sie rum und im Winter rennen sie rum. Also alles für die körperliche Ertüchtigung wohlgemerkt. Ist ja nicht schlecht. Es ist ja ganz gut. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Mut zum Glauben. Mut zum Glauben kriege ich, wenn ich das nüchtern sehe. So ist es, wenn ich glaube. Das gehört dazu. Und dann nicht gerade in die Hände spucken vielleicht und sagen, so, jetzt backen wir es an, sondern im Aufblick zu Jesus, der nächste Punkt, diese Aufgabe, diese Herausforderung annehmen. Lasst uns laufen mit Geduld. Kein Kurzstreckensprint. Das ist eine Erfahrung aus den Jahrzehnten des Dienstes. Ich habe viel erlebt, Leute, oft junge Leute, wie sind sie fulminant gestartet? Eine wahre Freude. Wie gut, dass es junge Leute in unseren Gemeinschaften und Gemeinden gibt, die mal den ganzen Laden etwas aufmischen. Das ist nicht immer einfach und es ist nicht immer alles geistlich, muss auch nicht, wir sind auch nicht immer geistlich. Aber hoffentlich klärt sich das. Aber, wie heißt die schöne Einsicht des Volksmundes? Die Länge trägt die Last. Wer ist heute noch bereit, sich verbindlich für irgendeine Aufgabe zu engagieren? Schon eine Weile her, da schrieb unser Kassier, der Herr Holzwart, mal eine Mail an uns im Vorstand, haben wir ein Leitungsproblem? Wer ist noch bereit, Leitung auf sich zu nehmen? Also Verantwortung. Jeder weiß, was das bedeutet. Leitung, das sind die Leute, an denen jeder sich abreagieren kann. Die sind an allem schuld, bloß nicht am Guten. Das ist jetzt ein bisschen karikiert, aber ist leider was dran. Lasst uns laufen mit Geduld. Wie steht es damit? Mut zum Glauben, Beständigkeit. Ein fulminanter Start hilft gar nichts. Das ist schön, das ist wunderbar, aber worauf kommt es an, dass wir das Ziel erreichen? Laufen mit Geduld. Mir fiel wieder ein, dass ich vor vielen Jahren mal so ungefähr gehört habe, einen Ausspruch, man soll sich ja bekanntlich für den Herrn im Dienst verzehren, so hat man das früher gesagt. Und da hat ein kluger Mann dazu gesagt, aber das mit Verstand und auf lange Sicht, also nicht innerhalb von einem Jahr. Wenn das Feuer nach einem Jahr verraucht ist, dann war irgendwas, da fehlte irgendwie was. Ich will da jetzt gar nicht wertend das sagen. Ihr lieben Leute, haben Sie noch Hoffnung? Haben Sie noch den Eindruck, dass es vorwärts geht? Ich habe bei vielen Menschen, die mir begegnet sind, den Eindruck gewonnen, die haben sich in der gegenwärtigen Situation eingerichtet, aber sie erwarten im Grunde nichts mehr. Das ist nämlich die Folgewirkung, wenn ich nicht laufe mit Geduld. Früher gab es mal eine Zeit, ich habe mir davon erzählen lassen, die ist aber schon über 100 Jahre her oder an die 100 Jahre her. Da gab es Erweckung im Land, in bestimmten Zonen. Und mir erzählte jemand, der das erlebt hat, da brauchte man so ungefähr nur den Namen Jesus auszusprechen und die Menschen bekehrten sich. Davon sind wir weit entfernt. Und es gibt Untersuchungen, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber ich meine mich zu erinnern, es dauert im Schnitt so 6 bis 8 Jahre, bis ein Mensch den Weg zu Jesus findet. Also Bemühungen um den Menschen, bis er das endlich vollzieht, bereit ist, einzusehen oder wie auch immer, bis Jesus ihn erreichen kann. Und damit ist doch noch nicht alles gewonnen, dann geht es jetzt richtig los. Wer macht das? Ich habe mal das schon länger her, das schöne Wort von der Instant-Mentalität gehört. Also beim Nescafé kann man das schön demonstrieren, nicht? Es muss heute alles schnell gehen. Also Löffel Kaffeepulver oder 2, je nachdem, Wasser drauf, umrühren, fertig. So geht im Reich Gottes nichts. Auch mit meinem Leben und meiner Nachfolge, meinem Glaubensleben, geht das so nicht. Sondern es ist ein Prozess. Haben Sie noch Geduld mit dem Herrn, der immer noch nicht so schnell ist, wie Sie das gern möchten? Sind Sie bereit, auszuhalten in der Situation? Das ist so eine Geschichte, wenn mir die Gemeinde nicht gefällt, dann suche ich mir eine andere. Heute gibt's ja Möglichkeiten. Man hat ein Auto und im Notfall hängt man sich dann an irgendeine Sendung im Fernsehen. Gibt's für alle die Angebote. Aber wer fragt danach, Herr, wo willst du, dass ich sein soll, mich einbringen soll? Lasst uns laufen mit Geduld. Nicht auf den Tribünen sitzen. Meine Mitleitung, die Schwester Erna, Oberin seiner Zeit, die hatte den schönen Spruch geprägt. Viele Ideen sind Arbeitsaufträge für andere. Was sind uns alles für Vorschläge gemacht worden, was wir machen sollten, was andere machen sollten? Man müsste. Und wer macht was? Also hier ist ja sicher das nicht so, aber ich weiß von anderen Erfahrungsgebieten so, dass zum Beispiel, wenn da, wie heißt es, der Gabentest gemacht wird, nicht? Die Gabe des Putzens haben nur ganz wenige. Ist mir aufgefallen. Also der Putzplan, wenn der gefüllt werden soll, die ganz Klugen, die sagen, gut, wir schaffen uns eine Putzfrau an und dann müssen sie halt bezahlen dafür. Das ist das Einfachste. Geduld, Geduld, Geduld. Wie sagt die Bibel, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Schon mal gehört? Haben Sie schon mal Versammlungen erlebt, wo es um strittige Themen ging? Das ist ein Problem. Also ich rede jetzt so aus der Erfahrung des Dienstes. Das zu ertragen, dass man nicht so schnell zu Lösungen kommt, dass die Dinge oft sehr viel schwieriger sind, als man sie sich so vorstellt. Ich spreche jetzt von einer Situation, wo ein Teil der Geschwister weiß, das ist Gottes Führung, ganz klar. Und die anderen können das so nicht sehen. Was passiert? Im schlimmsten Fall, dass Leute untergebügelt werden oder dass sie, je nachdem, wer sich nun durchsetzen kann, dass der eine Flügel oder der andere Flügel die Gemeinschaft verlässt. Aber jetzt beieinander zu bleiben, bei unterschiedlicher Sicht, in Geduld, miteinander über diese Fragen zu reden. Also es gibt Sachen, wenn der Wasserrohrbruch ist, da muss man nicht lange diskutieren, da muss man ran und muss da was machen. Das ist ganz klar, sowas nicht. Aber es gibt andere Sachen, warum muss man dann was vom Knie brechen? Weil man nicht die Geduld hat, miteinander zu reden, zu warten, bis es soweit ist. Sie kennen dieses Beispiel vielleicht auch. Die Kinder, die zum ersten Mal ins Beet sehen, Radieschen waren das bei uns. Und dann gucken sie jeden Tag, wie viel ist da schon rausgekommen. Und dann machen sie ein bisschen weg und dann zupfen sie am liebsten noch, bis das ganze Ding. So kommen mir manchmal die lieben Geschwister vor. Also ich gehöre natürlich auch dazu. Nicht, dass sie nicht meinen, ich wäre da schon fertig. Wenn ich das Stichwort Geduld irgendwo bringe, dann lasse alle Köpfe hängen oder lächeln freundlich. Je nachdem. Haben Sie Probleme mit Geduld? Herr Jesus, schenkt mir Geduld und am besten gleich. Beten Sie ja nicht. Was macht er dann, wenn Sie so beten? Herr Jesus, schenkt mir Geduld. Dann schenkt er Ihnen, liebe Menschen, die Ihre Geduld strapazieren. Warum sind Sie in der Gemeinschaft? Damit Sie es schön haben, damit es recht nett miteinander ist. Ja? Damit es geistlich ganz toll ist. Tolle Musik und schönes Haus und so weiter. Haben Sie mal drüber nachgedacht von diesem Text her? Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf. Gemeinde ist ein Übungsfeld, in dem Sie zum Beispiel Geduld lernen sollen. Nicht nur, aber auch Geduld mit anderen Ansichten, Geduld mit unverständigen Menschen, die Sie einfach nicht bekehren können zu Ihrer allein richtigen Meinung und so weiter. Wo sollen wir es denn sonst lernen, wenn nicht da? Haben Sie sich nicht mal gewundert, was es alles für komische Menschen gibt unter den Heiligen? Ich glaube, ich muss jetzt allmählich aufhören. Mut zum Glauben. Mut zur Geduld. Laufen. Kein Kurzstreckensprint. Muss auch nicht gleich ein Marathon sein, aber jedenfalls Langstreckenlauf. Kräfte gut einteilen. Ich habe jetzt ab und an bei den Olympischen Winterspielen geguckt, da ging es immer darum, ob noch Kräfte da sind. Die Kraft gut einteilen. All das, was unnötig ist, lassen. Dass wir den Kampf bestehen können. Und aufsehen auf Jesus. Eigentlich müsste man oder könnte man sagen, wegsehen auf Jesus. Ihr lieben Leute, worauf gucken wir? Wir gucken auf uns selbst. Unsere kleine Kraft. Unsere Probleme. Unsere unüberwindlichen Schwierigkeiten. Unsere Lasten. Wir gucken auf andere. Ach, ja, wenn die Menschen nicht so wären, die es in der Gemeinde gibt, die es in der Nachbarschaft gibt. In der Familie kann man sich ja leider auch nicht aussuchen. Wegsehen auf Jesus, nicht Augen zu und durch, sondern all diese schwierigen Dinge, das ist ja zum Glück nicht immer so, aber sie kommen ja, müssen wir gar nicht warten, suchen. Sie kommen mehr, als wir vielleicht möchten. Sie sollen uns ermutigen, auf ihn zu sehen, auf sein eigenes Vorbild, auf ihn, der der Anfänger und der Vollender ist und der dazwischen uns zur Seite steht und verspricht, ich schenke dir, was du brauchst, nie im Voraus und nie so, dass du es verfügbar hast, sozusagen einfach abrufen kannst, sondern ganz schlicht gesagt, ich muss jedes Mal beten. Ganz schlicht gesagt. Ich habe es nicht in der Tasche. Wegsehen auf Jesus. Wegsehen von all dem, was mir sagt, das kann nicht gut gehen. Mit diesem verlorenen Haufen, wie wollen wir denn die Kämpfe der Endzeit bestehen? Es gibt viele, die sich darüber Gedanken machen. Wie soll denn das weitergehen? Schauen Sie in die Weltlage hinein, was da alles so gibt. Auch die Kirchen, die noch irgendwie Bastionen zu sein schienen in den Umbrüchen unserer Zeit, die sind jetzt ins Gerede gekommen in einer Weise, dass man, da kann man ja nicht sich genug wundern. Ja, was bleibt denn da noch? Nein, lass uns aussehen auf Jesus. Das machte die Glaubensmenschen aus. Nicht ihre Fähigkeiten, ihr Durchhaltevermögen, ihre Geduld. Die hatten sie auch nicht, genauso wenig wie sie und wie ich. Aber sie sahen auf ihn und schauten nicht zuerst auf all die Probleme, die Unmöglichkeiten. Und gewannen von dort her Kraft und Mut und Zuversicht. Ich habe vorhin gefragt, haben Sie noch Hoffnung? Sie bekamen immer wieder Hoffnung. Sie machten nicht die Augen zu vor der Wirklichkeit. Sie haben sich nicht irgendwas vorgemacht, sich selbst irgendwas vorgelogen, damit es doch nicht ganz so schwarz ist. Nein, nein, sie sahen schon die Dinge, wie sie sind. Aber das hat sie nicht zum Aufgeben gebracht. Zum Verzweifeln gebracht. Sie sind sozusagen an diesen Schwierigkeiten und Kämpfen gereift. Ihr Vertrauen zu Jesus ist gewachsen. Sehen Sie jetzt im Umkehrschluss, die ganzen Probleme und Schwierigkeiten, die wir haben, haben im Grunde zumindest auch diesen Sinn, dass wir unseren Herrn kennenlernen können, uns selbst, seine Möglichkeiten und erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Das ist seine Art, uns zu beschenken. Mit dem, was wir von uns aus nicht haben. Und gerade wenn wir so große Probleme haben, krisenhafte Erfahrungen machen, dürfen wir im Glauben festhalten, der Herr kann daraus etwas machen. Das will er machen. Das ist Glaubensmut. Und dazu werden wir aufgefordert. Das haben wir nicht, das können wir in uns nicht erzeugen, aber das schenkt er uns. Schluss, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Kein Grund. Der Herr wird den Sieg davontragen. Er wird selbst mit uns zurechtkommen, wenn wir nicht gerade ihm weglaufen. Und vielleicht wird er sogar mit unserer komischen Gemeinschaft fertig. Könnte doch sein. Also dranbleiben, nicht weggehen, sich was anderes suchen. Nicht weglaufen aus der Ehe, aus der Familie, aus der Nachbarschaft, wo es so schwierig ist. Geben Sie ihm eine Chance, auch mit Ihnen noch was Gescheites anzustellen, aus Ihnen was Gescheites zu machen. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus, du kennst uns, wie wir sind. Du kennst unseren Alltag, auch die Fragen, die ungelösten Probleme, die Rätsel, das, was uns drückt und Not macht. Lass uns immer wieder neu von diesen Dingen wegsehen auf dich und neuen Mut gewinnen, dass du mit uns den Weg gehst, der allein, der aber auch wirklich zum Ziel führt. Lass uns nicht den Einflüsterungen des Feindes erliegen, der sagt, gib's auf, es hat doch gar keinen Zweck, es ändert sich ja doch nichts. Sondern schenke uns den Mut abzulegen, immer wieder neu uns dir zuzuwenden, dir zu vertrauen, wo es oft zu wenig, menschlich gesehen, Anknüpfungspunkte dafür gibt. Hab Dank, Herr, dass du wirklich der Sieger bist und dass du dein herrliches Werk vollenden wirst, und das willst du auch in unserem Leben mit unserem Glauben tun, und dafür dürfen wir dir heute ganz bewusst danken. Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.